Aus dem Lukas-Evangelium lese ich in Kapitel 23 die Verse 33 und 34. Und als sie an den Platz kamen, welcher Schädel heißt, kreuzigten sie ihn dort und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe Gemeinde, niemand wird jemals ganz ermessen können, was da geschah, als Jesus gekreuzigt wurde. Kein Mensch auf Erden wird je verstehen, was das bedeutete für uns Menschen und für Gott, für den Himmel und für die Erde, für die sichtbaren und für die unsichtbaren Welten, was das bedeutete, als Jesus, der Christus, am Kreuz starb. Wir wollen heute nicht versuchen zu verstehen, was kein Mensch verstehen kann, nämlich, dass ein Mensch wie Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde. Gewiss, es gibt so manche Erklärungen dafür. Wir Menschen haben für alles eine Erklärung, weil wir es nicht ertragen, keine zu haben. Weil sich der Schmerz vervielfacht, wenn wir einem Leiden gegenüberstehen oder gar selber drinstehen, das wir nicht erklären können. Weil der Schmerz unserer Ohnmacht auf einmal größer ist als der Schmerz des Leidenden selbst. Darum brauchen wir Erklärungen, und wenn wir keine haben, schaffen wir welche. Vielleicht aber ist dieser Schmerz unserer Ohnmacht vor dem Kreuz Christi, oder genauer vor dem gekreuzigten Christus, die Tür, durch die das Geheimnis dieses Geschehens Eingang in unser Leben findet und seine Bedeutung uns ergreift. Eine Bedeutung, nach der wir greifen möchten und die wir begreifen möchten und nicht begreifen können, wird an dieser Ohnmacht uns ergreifen. Wenn wir auf unsere Erklärungen verzichten, mögen wir hören können, was da gesagt ist in diesem Ereignis. Wenn unser Inneres schweigt vor dem Gekreuzigten, mögen wir ehrfurchtsvoll hören können, was der Mann am Kreuz sagt. Was er sagt, kann allein uns das Geheimnis seines Sterbens aufschließen, uns von Zuschauern zu Betroffenen machen, uns von Menschen, die darüber ihre Meinung haben, so wie wir ja zu allem unsere Meinung haben, zu Menschen machen, die in das Geschehen hinein verwoben sind, mit ihrem eigenen Schicksal da hinein verstrickt sind. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das wirklich so? Damals? Heute? Hatten sie die Art seines Todes nicht sorgfältig bedacht? seine Hinrichtung wissentlich und zielgerichtet vorangetrieben? Hatten sie nicht bewusst beschlossen, er ist des Todes schuldig, kreuzige ihn? Hatten sie nicht bewusst lügenhafte Zeugen aufgeboten und die Beweise seiner Unschuld geleugnet? Wussten sie wirklich nicht, was sie taten? Wem glauben wir? Dem eigenen Urteil über die Dinge? Unserer sogenannten Logik? Wieso glauben wir mehr zu wissen, als der Mann am Kreuz über seinen Tod sagen kann? Wieso glauben wir, es besser zu wissen aus der kühlen Distanz von 2000 Jahren, als jener, der unter unsäglichen Qualen in der Hitze des Tages sein Leben aushauchte? Was wissen wir eigentlich, wenn wir sagen, wir wissen, dass sie wussten, was sie taten? Aus was reden wir? Aus was reden wir uns da heraus, wenn wir sagen, die wussten, was sie taten? Die bösen Juden damals. Die wussten, was sie taten, und die sind schuldig seines Todes. Wollen wir mit unserem Wissen, dass sie wussten, die Schuldigen finden, damit wir frei von Schuld sind? Wir heute, was können wir dafür, was damals geschah? Wer will uns für Vergangenheit haftbar machen, wo wir noch gar nicht am Leben waren? Wir sind nicht schuld. Wir wussten noch nichts. Und heute hätte die Kreuzigung keine Chance. Höchstens illegal als Verbrechen. Irgendwo in einem Keller. Bei uns ist die Todesstrafe verboten. Wir sind entsetzt über das, was damals geschah. Ja, wir sind imstande, Gott anzuklagen, dass er das nicht verhindert hat. Wie kann ein Gott so etwas zulassen? Wir sind nicht daran beteiligt. Wir haben damit nichts zu tun. Das wissen wir. Wir wissen, was wir tun. Wir wissen, was wir getan haben. Und wir wissen auch, was wir nicht getan haben. Vielleicht ist die Kreuzigung Christi im Lauf der 2000 Jahre religiös so glorifiziert worden, weil wir die Wahrheit nicht ertragen, dass wir mitschuldig sind an diesem Tod. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Indem sie sich herausreden und bei anderen Schuld finden, sich verteidigen. Wir wissen wirklich nicht, was wir tun. Indem wir glauben zu wissen und uns darauf berufen, entziehen wir uns einem höheren Urteil, dem Urteil Gottes über unserem Leben. Wir glauben, dass wir gerettet sind, weil wir nicht schuldig werden wollen. Und wir wissen nicht, was wir tun. Wir reden uns heraus vor Gott und vor Menschen. Und wir wissen nicht, was wir tun. Wir verstecken uns hinter unserem Wissen. Wir brüsten uns mit unserem Wissen und tun so, als wüssten wir. Und wir wissen nicht, was wir tun. Nach dem Johannesevangelium hat Jesus zu seiner Lebzeit einmal zu Zuhörern gesagt: Wenn ihr blind wärt, also wirklich nichts wüsstet, hättet ihr keine Sünde. Nun aber, da ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. Was kann ein Mensch eigentlich noch erfahren, wenn er sagt, ich weiß? Was kann ein Mensch überhaupt noch verstehen, der sagt, ich verstehe dich gut? Er hört nicht mehr zu, er weiß. Er ist nicht mehr offen, aber er versteht gar nichts. Er weiß, aber er versteht gar nichts, weil er zu wissen glaubt. Verstehen geschieht im Offenbaren. Ohne Offenbaren gibt es kein Verstehen. Es gibt kein Verstehen über das Wissen. Wissen bedeutet eigentlich Erkennen. Und Erkennen ist etwas Lebendiges, das nie zu Ende ist. Denn das Wissen ist tot. Das wissen wir. Aber Offenbaren und Erkennen verändert Menschen. Darum die entscheidende Frage: Wer offenbart sich da in diesem Gekreuzigten? Wen gilt es zu erkennen in diesem Sterben? An diesem Gekreuzigten offenbart sich der Gott der Liebe, der sich in sündige Hände der Menschen begibt und an ihnen stirbt. In manchen Religionen hackt man die sündige Hand ab, bis heute. Die Hand, die gesündigt hat. Oder das Haupt des Sünders. Und da, indem Menschen das tun, offenbart sich der Mensch als Gott über den Menschen. Da verkleidet sich die Sünde in Gerechtigkeit. Denn die glauben, sie schaffen damit Gerechtigkeit, dass sie die sündige Hand abhacken und dem Sünder das Haupt. Die Ohnmacht über die Sünde gibt sich als Macht zu erkennen, die beansprucht, die Sünde beseitigt zu haben. Die Verkleidung der Sünde als Gerechtigkeit in unserer Kultur ist aber perfekter, raffinierter. Das, was die da machen, passiert uns nicht. Wir haben die Grausamkeit abgeschafft. Hinrichtungen verboten. Wir haben die Strafen humanisiert, menschlich gemacht. So glauben wir, so wissen wir. Und wir wissen nicht, was wir tun. Und wir wissen es immer weniger. Die Macht des Menschen über den Menschen als Gott ist individualisiert. Wir sind unsere eigenen Richter. Wir nehmen uns das Urteil heraus. Das Recht zum Urteil. Wir über jeden anderen und selbstverständlich über uns selbst. Wir allein sind verantwortlich. Für uns selbst. Wir sind unsere eigenen Richter und die Richter der anderen, jeder Einzelne. Wir sind so gerecht. Wir meinen es so gut. Er meint es doch so gut und bringt ihn um. Manchmal buchstäblich. Und dann sind wir im Konflikt, ob es jetzt gut meinen ist und gerecht, ohne schuldig zu werden, einem, der doch nur noch sterben möchte, den letzten Stoß zu geben. Und wir sind im Konflikt und wir wissen mit unserer Gerechtigkeit nicht mehr hin noch her. Und was suchen wir? Eine Antwort, damit wir wissen, was richtig ist. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, ist das Wort, das diesem Wort vorausgeht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Licht auf Golgatha, in der finstersten Nacht aller Nächte dieser Erde. Vater, vergib ihnen. Das ist das Erdbeben dieses Tages. Das ist das Gebet eines Menschen, der mit seinem Leben bezahlt hat, der sein Gebet mit seinem Leben bezahlt hat, der sich mit seinem Gebet nicht herausgebetet hat aus dem Preis des Gebetes, sondern der mit seinem Gebet, der sein Gebet mit seinem Leben bezahlt hat und von Gott erhört war. Vater, vergib ihnen, das ist die Tür zu unserem Herzen und in unser Leben. Und dieser Satz hat seine Glaubwürdigkeit nur, weil sie von dem Gekreuzigten in dieser Welt gesprochen wurde. Nicht von irgendeinem Großzügigen aus dem Federbett. Nicht von irgendeinem, der sich's ja leisten kann, sondern von dem, der nichts mehr hatte vom Leben als sein Sterben. Durch unsere Hände und unser Herz, unsere Worte und unsere Gedanken, die Taten sind. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib mir, denn ich weiß nicht, was ich tat. Das ist das Wort des Gekreuzigten, sozusagen seitenverkehrt im Spiegel unseres Herzens an diesem Tag. Das ist das Wort, das in der Finsternis dieses Kreuzestages die Finsternis in Licht verwandelt und das die Dunkelheit deines Herzens durchdringt, die Dunkelheit deiner Selbstgerechtigkeit, deinem Nichtschuldigwerden, Nichtschuldigsein, diese Finsternis durchdringt und die Wahrheit ins Herz bringt, indem sich Gott offenbart, sich dir zu erkennen gibt, auf keinem anderen Weg als in der Liebe seines Sohnes am Kreuz. Kein Wunder Jesu, keine Heilung, keine Brotvermehrung, keine Totenauferweckung hat das bewirken können, was dieses Sterben bewirkte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib mir, denn ich weiß nicht, was ich tat. Und ich wusste nicht, was ich tat. Und ich weiß oft genug nicht, was ich wirklich tue. So wird der Tag des Todes zum Anfang des Lebens. Und der in der Hölle sitzt, ohne es zu wissen, dem wird die Tür in das Reich Gottes aufgestoßen. Und wenn das Licht des Reiches Gottes auf sein Leben fällt, dann weiß er, dass er in der Hölle sitzt. Dann weiß er, wo er wirklich ist. Und dann weiß er, wer er wirklich ist. Und das bedeutet, dass sich der Ewige ihm offenbart, ihm zu erkennen gibt, das Geheimnis seiner Liebe, das sich dem Wissenden für immer verschließt, aber dem Betenden, dem Bittenden, Vater, vergib mir, denn ich weiß nicht, was ich tue, getan habe in meinem Leben, sich öffnet als Geheimnis zum Leben. Mitten in der Nacht dieses Kreuzes Todes hat Gott längst begonnen, das Geheimnis des Lebens zu bereiten. Bedauerlicherweise haben wir daraus eine Routine gemacht und für uns folgt Ostern auf Karfreitag so sicher wie ein Sonntag auf den anderen. Man weiß ja nur nie genau, ob man ihn erlebt. Man denkt nur, man weiß es doch. Man plant nur aus dem Wissen. Aber als Gott beschloss, diesen seinen Sohn ins Leben zu rufen, war es in jenem Augenblick, wo dieses Gebet in der Weltgeschichte erklang: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nimm es auf. Lass es in deinem Herzen sich spiegeln. Lass es Raum einnehmen in deinem Innern. Es ist die einzige Chance, dein Leben zu verändern. Vom Tod ins Leben. Amen. Lieber Vater im Himmel, was muss in dir vor sich gehen, wenn dir von dieser Erde der Schrei entgegentönt, wie du es nur zulassen konntest, dass Jesus starb? Wenn dir das Hohngelächter der Menschen entgegenbrandet, was du für ein Gott sein musst, der seinen Sohn am Kreuz so schmählich enden ließ. Welch eine Finsternis der Unwissenheit offenbart sich in diesem scheinbaren Wissen. Welcher Abgrund, welche Hölle muss in uns Menschen sein, dass wir so über dich denken, empfinden und reden können? Wie sind wir dem Tode verfallen? Der Tödlichkeit unseres Denkens verfallen, dass wir nichts erkennen. Hast du doch gelitten, wie ein Vater mit seinem Sohn. Hast du doch die Ohnmacht dieses Todes erlitten, als dein letztes Wort der Liebe an die Menschheit. Als dein letztes Wort der Gnade an die Menschheit und dort in Wahrheit dein Herz offenbart, das nicht zuschlägt, wie wir zuschlagen, nicht zerstört, wie wir zerstören, vernichtet, wie wir vernichten. Gott, offenbare dich unserem Herzen in deiner Gnade, im Gebet deines Sohnes. Erschaffe es selbst in uns zu der Demut, die allein uns führen kann zum Leben, die allein das vermag, was wir nicht vermögen, weder in uns selbst noch an anderen, uns zu verändern. Wo das Gebet deines Sohnes aber im Herzen seine Heimat findet und die Demut einzieht in der Bitte zu dir, wo wir das nicht wissen und nicht mehr wissen, das nicht verstehen und nicht mehr verstehen, einlassen und ihm standhalten, vermagst du in uns, jene neue Schöpfung zu bereiten. Denn unser Nicht-mehr-Wissen bringt uns den Tod, lässt uns sterben in die Hände des Sohnes und trägt in sich die Verheißung, dass der Tag der Ostern kommen wird. Und du, der Ewige, uns ins Leben rufst, jetzt und immer. Amen.